In der heutigen Interviewfolge hier im Liebe dich echt Podcast habe ich einen für mich sehr besonderen Menschen. Jemanden, der mich schon mein halbes Leben lang kennt und begleitet. Und sie hat einen wahnsinnig spannenden Beruf und deswegen ist sie heute hier zu Gast im Liebe dich echt Podcast. Und damit herzlich willkommen, Luisa Gudert.
Hallo.
Hätte ich fast den falschen Nachnamen gesagt. Ja, ja. Mein Gehirn kurz so, warte, so heißt sie nicht mehr.
Wolltest du dich noch erinnern, sehr gut.
Wolltest du mich noch erinnern, ja.
Mensch.
Schön, dass du es einrichten konntest.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es hat ja nur ungefähr 3 Monate gedauert, bis ich dich dazu gekriegt habe.
Ich glaube, das reicht nicht, oder? Hat das nicht noch länger gedauert?
Ja, da hattest du noch deinen alten Nachnamen. Da fing das. Oh. Nee, das stimmt nicht, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich werde das nochmal nachgucken.
Dann sind wir schon fast bei 1,5 Jahren, aber.
Stimmt. Nee, dann hattest du. Nein, du hattest nicht deinen alten Namen. Das kann nicht sein. Ist ja auch egal.
Jetzt sind wir da.
Heute gar nicht gehen. Sondern ich habe dich ja eingeladen, weil du ja einen wahnsinnig spannenden Beruf hast, über den wir heute sprechen wollen. Denn du bist ja Golfpoete. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Hast du super ausgesprochen.
Das bedeutet für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, du bist Golfprofi und verdienst dein Geld mit Golfen. Habe ich das
korrekt? Das hast du genau richtig erkannt.
Schön, endlich habe ich es verstanden. Nach all den Jahren. Wann hat das angefangen? Beziehungsweise wann hast du angefangen mit Golf? Und war das schon immer dein Bestreben, mal als Profigolferin unterwegs zu sein?
Nein. Wann habe ich angefangen? Ich habe angefangen, ich glaube, so mit, lass mich lügen, 12, 13, irgendwie so, wo ich dann gesagt habe, ich mache mal ein bisschen Jugendtraining mit. Ja, mein Papa hat ja angefangen durch die Arbeit und dann hat er uns so ein bisschen da so mit hingezogen quasi. Und dann, wie es so ist, ne, Papa fängt an und sagt, hier, super Sport und mach mal, und meine beiden Brüder quasi mitgenommen. Dann war ich irgendwann dabei und dann war es so ein bisschen erstmal noch Zwang, sage ich mal so. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich zwischenzeitlich, glaube ich, sogar ein bisschen aufgehört. Also habe dann so einmal die Woche Jugendtraining mitgemacht, weil ich so ein bisschen musste. Hatte da halt eine gute Freundin, die mit der ich heute immer noch sehr gut befreundet bin, die du ja auch kennst.
Gehen raus.
Und das war so immer so ein bisschen meine Motivation, da quasi hinzugehen. Und dann irgendwann, so als ich, glaube ich, 16, 17 war, packte mich das Golffieber. Frag mich nicht warum, aber irgendwie war es dann so ein bisschen um mich geschehen. Und dann habe ich Turniere gespielt, war auch ganz gut da drin, habe halt irgendwie mehr trainiert. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass die Schule quasi Richtung Ende ging. Und dann war natürlich.
Zumindest für dich.
Ja, zumindest für mich. Und dann war die Frage, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? So, was ist so jetzt der Zeitpunkt quasi gekommen, wo ich sage, okay, ich muss mich ja für irgendwas entscheiden, mache ich eine Ausbildung? Oder, also ich war so ein bisschen lost, sage ich mal. Und da habe ich mir mal überlegt, okay, was bringt mir eigentlich in meinem Leben am meisten Spaß gerade? Und das war halt dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich Tennis und Golf. Ich habe mich dann für Golf entschieden und habe gesagt, okay, ich möchte halt auf jeden Fall irgendwas im Golfbereich machen. Und das war dann letztendlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen schwierig, weil so viel ohne eine Ausbildung zu machen, kannst du im Golf natürlich nicht machen. Und dann war so ein bisschen das, okay, ich habe jetzt Bock auf Spielen und ich habe Bock auf Turniere. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, gut, ich werde jetzt Golfpro. Okay. Der eine oder andere sagt dann so, schwierig, aber so war das.
Spannend, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht.
Echt nicht?
Weil wir haben uns ja, für die Zuhörer kurz, wir haben uns mit 17 kennengelernt. Im Schulpraktikum, das war Liebe auf den zweiten Blick, haben wir letzte Woche nochmal erläutert. und da war das für mich irgendwie auch schon so total präsent eigentlich. Also ich habe das nie hinterfragt, wieso die Zeit davor halt, außer weil da gab es mich in deinem Leben ja noch nicht.
Ja, stimmt.
Das halt mit 17 dann oder 16, 17 irgendwie erst Richtung Turniere und so, ich sag mal, mehr Ernsthaftigkeit auch ging, weil du hast ja eigentlich mit 12 relativ spät mit Golf angefangen, oder? Ist das nicht auch so was, wo, wenn du Profi werden willst, ist ja, weiß ich nicht, im Fußball und Co. auch so, fängst du mit, weiß ich nicht, 3, 4 eigentlich schon irgendwie an?
Ja, ich habe ja jetzt auch beim Jugendtraining, was ich mache, sind ja die Kiddies auch irgendwie teilweise halt 5, glaube ich, sind die jüngsten. Und wenn man sich das jetzt im Profibereich mal so anguckt, sind halt die meisten tatsächlich. Dann fragt man die, okay, wann hast du angefangen? Dann so, ja, mit 5 war ich das erste Mal da und dann habe ich auch schon schnell irgendwie losgelegt. Das klingt natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man sich so denkt, okay, wie soll denn ein Fünfjähriger bitte einen Schläger halten? Aber es ist tatsächlich einfach einfacher, das zu lernen, so ein bisschen diesen Bewegungsablauf und dass du so ein bisschen damit aufwächst. Also war ich relativ spät dabei, das stimmt. Habe aber ja relativ lange Tennis gespielt und dadurch ja so ein bisschen diese Schläger-Hand-Augen-Koordination, Ball ist irgendwie da, man muss so ein bisschen reagieren. Das konnte ich ja dann irgendwie schon ganz gut. Und ja, letztendlich ist es viel, viel Training, was das letztendlich ein bisschen wettgemacht hat, dass ich so spät angefangen habe.
Ich dachte, du sagst jetzt, letztendlich ist ja Tennis und Golf auch dasselbe.
Ja. Sowieso.
Ball und ein Schläger.
Alles das Gleiche.
Und wie alt warst du, als du mit Tennis angefangen hast?
Oh, da fragst du mich was. Ich glaube so 8 oder was?
Ah ja. Spätzünder.
Also ich weiß, ich habe mit meiner Mutter letztens so ein paar Fotos angeguckt und da war ich wirklich winzig, als ich irgendwie meine ersten Pokale so in der Hand hatte. Und das auch so modemäßig war das schon deutlich weit weg. Aber ich glaube, es müsste so ja 8, 9 irgendwie sowas gewesen sein.
Ja, okay, dann war aber ja vor Golf quasi dann noch eine Zeitspanne da. Und dann hast du angefangen, Turniere zu spielen, hast festgestellt, okay, es soll jetzt in die Richtung gehen und hast gesagt, ich möchte jetzt Golfprofi werden. Wie war denn das so in deinem Umfeld? Haben dann alle applaudiert und gesagt, ja, auf jeden Fall, let's go? Oder gab es da vielleicht auch den einen oder anderen kritischen Blick?
Das könntest du mir ja fast beantworten.
Ich war ja immer
tatsächlich.
mein größter Fan. Ich habe
Ja.
nicht verstanden, was du da machst, aber ich war mein größter Fan.
Nee, tatsächlich, meine Eltern, das hat mich sehr, sehr überrascht. Ich habe ihnen dann so gesagt, so ja, also das ist ja jetzt die Schule ist ja jetzt dann bald vorbei, ne? Und dann, okay, was geht jetzt? Und dann habe ich denen das so erzählt und dann meinten die so, okay, bist du dir sicher? Weil, also zu dem Zeitpunkt, als ich das quasi entschieden hatte, war es noch so, dass ich eigentlich nicht wirklich zu den Besten gehört habe und ich war noch relativ schlecht, sage ich mal, um den Zeitpunkt zu haben, dass ich jetzt sage, ich mache das jetzt beruflich. Und da war ich sehr überrascht, dass meine Eltern auf jeden Fall gesagt haben, okay, wenn es das ist, was ich möchte, dann mach das. Und das hat natürlich auch so ein bisschen, also ohne, ich sag mal, ohne dass sie es jetzt gesagt hätten, hätte ich das eh nicht machen können, weil es natürlich dann auch so ein bisschen diese finanzielle Geschichte ist am Anfang, wo du natürlich viel, viel reinsteckst und erstmal nichts wiederkriegst. Und ja, wenn die das halt nicht gesagt hätten, dann hätte ich halt irgendwas anderes machen müssen, weil das war dann zu dem Zeitpunkt natürlich schwierig, auch mit Sponsoren. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was meine Freunde so gesagt haben, muss ich gestehen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, es war immer so ein bisschen dieses, okay, weil viele konnten damit halt gar nichts anfangen. Ne? Da hast du ja auch gesagt, es ist so, okay, weil du halt gar keinen Berührungspunkt hast mit dem Sport, ist es halt so, okay, das heißt, du spielst jetzt Golf und kriegst dann dafür Geld oder was? Das ist halt
Ja.
ein bisschen komisch. Von das kann ich kann mich nicht mehr erinnern, was meine Freunde gesagt haben dazu.
Spannend. Naja, ich glaube, es ist halt auch so, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was genau ich gedacht habe. Ich glaube, ich habe auch oft mit dir darüber gesprochen, weil man muss ja dazu sagen, also Schule war ja in dem Sinne vorbei, weil 10. Klasse sich dem Ende genähert hat und es war ja immer so ein bisschen Diskussion, da kann ich mir noch dran erinnern. Machst du jetzt das Abi irgendwie noch mit, um dann halt diesen Abschluss in der Tasche zu haben und danach dich dem Ganzen zu widmen? Oder ist halt jetzt der Zeitpunkt, irgendwie nach der 10. Zu gehen?
Nach der 11. bitte,
Ich wollte
ja.
gerade sagen, warte mal, du bist gar nicht nach der 10. Bestimmt.
Die
Ja.
11. habe ich noch mitgemacht.
Genau, siehst du, noch schlimmer. Man hätte ja nur noch ein Jahr gefehlt, weil wir haben ja nur 12 Jahre gemacht.
Ja.
Oder schon mehr. Also daran kann ich mich noch erinnern, dass ich dich das auch immer mal gefragt habe. So, ja, bist du sicher, dass du nicht das eine Jahr jetzt irgendwie noch durchziehen willst? Und du warst aber damals halt einfach so felsenfest davon überzeugt und dir deiner Sache so klar, dass du gesagt hast, nee, was soll ich jetzt irgendwie hier das eine Jahr noch absitzen? Habe ich gar keinen Bock drauf. So, ich will das gar nicht. Ich verschwinde mal. Und ich glaube, weil Golf halt jetzt nicht so ein Massensport ja auch ist, ne? Also jetzt nicht, weiß ich nicht, wie Fußball oder keine Ahnung was, wo jeder vielleicht auch so mehr Berührungspunkte mit hat, war das halt so nicht greifbar, weil wen kennt man, wer als Golfprofi sein Geld verdient? Also ich kenne da, doch inzwischen kenne ich ein paar mehr Leute dank dir, aber davor war das ja absolut nicht greifbar. Ist das in Deutschland noch weniger verbreitet als generell auf der Welt, was so den Frauenbereich auch angeht? Kannst du das sagen?
Wird immer mehr, was auf jeden Fall gut ist. Aber Deutsch, also ich sag mal, in Deutschland ist das ja Golf jetzt sowieso immer noch so ein bisschen verpönt. Ne, es ist immer so ein bisschen immer noch dieser Schnöselsport. Kann man nur machen, wenn man irgendwie genug Kohle hat. Es ist natürlich dann schwierig, Leute auch irgendwie dazu zu kriegen, mal zu sagen, probier das doch mal aus. Weil letztendlich, wenn du einen Sport betreibst, der immer irgendwie in den Leistungssport reingeht, wird er immer irgendwann teuer. Das ist einfach so. Das hat jetzt
Ja.
nichts damit zu tun, dass es halt Golf ist, sondern brauchst ein gutes Material für jeden Sport, den du machst. Aber so dieses Image ist halt in Deutschland tatsächlich immer noch sehr gegeben. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich natürlich jetzt viel auch in diesen Golferkreisen umgebe. Und dann ist es halt normal, wenn man Leute kennenlernt, die kein Golf spielen, das ist halt immer noch so ein bisschen so, aha, okay, Golf also, ja.
Dabei bist du
So.
ja gar nicht 80.
Ja, also, das ist doch kein Sport. So. Und dann, das ist in anderen Ländern tatsächlich schon anders. Also in England ist es natürlich super, also ja, schon fast ein Volkssport. Es gibt super viele Schwedinnen, die wir auf der Tour haben. Deutsche sind wir jetzt mittlerweile aber auch schon so, ich glaube, so 15, die man da ganz gut zusammenkriegt. Und es kommen dann auch ein paar nach, die dann vielleicht mal dahin wollen. Das ist aber meistens der Weg, dass man sagt, okay, ich gehe halt irgendwie aufs College, bin halt irgendwie gut genug mit 18, 19, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt mal nach Amerika, mache halt da mein College und komme dann wieder. Und das ist quasi so der Standardweg, wo man sagt, da kann ich mich gut vorbereiten auf die Tour, da lerne ich viel, das ist halt viel Turniergolf und nebenbei machst du noch so ein bisschen dein Studium quasi. Und das ist so ein bisschen, kommst du halt wieder und sagst dann, okay, ich werde jetzt Profi oder nicht, aber es ist so der Standardweg, dass man rübergeht, weil es hier einfach super schwierig ist.
An dieser Stelle unterbreche ich ganz kurz die aktuelle Folge und sage Happy Birthday, Lebe dich echt Podcast. Der Podcast wird am 22. Februar 2 Jahre alt und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle auf das Gewinnspiel hinweisen, denn du hast jetzt die Möglichkeit, ein 1:1 Coaching im Wert von 180 Euro mit mir zu gewinnen. In diesem Coaching werden wir uns einer emotionalen Blockade von dir widmen und dich zu innerer Klarheit bringen. Was du jetzt dafür tun musst, du gratulierst dem Podcast auf Social Media zum Geburtstag und teilst einfach deine Lieblingsfolge oder generell den Podcast. Denk dabei nur daran, mich auch zu verlinken, damit ich dich in den Lostopf werfen kann. Oder als alternative Möglichkeit, du schreibst eine Bewertung auf Apple Podcasts und schickst mir einen Screenshot von deiner Bewertung an info@echtannika.de, damit ich diese Bewertung auch dann dir zuordnen kann. Wenn du beide Möglichkeiten in Anspruch nimmst und ja, tut mir leid, das bevorzugt die Apple-Nutzer, dann hast du eine doppelt so hohe Gewinnmöglichkeit. Das Ganze wird die Woche, die Geburtstagswoche laufen und das Gewinnspiel endet dann am 25. Februar, sodass ich am 26. Februar die Auslosung machen werde. Alle Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Jetzt bist du ja nicht den Standardweg, wie du ihn nennst, gegangen. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Du hast dann gesagt, ich werde jetzt Profi. Wie sah dann so dein Alltag aus? Was waren dann so deine Schritte?
Da ich ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu schlecht war, musste ich natürlich erstmal dahin kommen, dass ich gut genug bin, um überhaupt Profi zu werden, weil du musst einen gewissen Leistungsstand quasi vorweisen. Und dann musste ich halt trainieren, bin dann jeden Tag trainieren gegangen, spielen gegangen, war im Gym, hatte dann schon meine guten, ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, 5-6 Stunden Golftraining plus dann noch Fitnesstraining. Das so, ich sag mal, 5-6 Mal die Woche. Und dann habe ich mich quasi durch die Turniere immer runtergespielt, mein Handicap verbessert und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt wechsle ich ins Profilager, wurde dann auch genehmigt sozusagen und dann ging es halt los, dass ich die quasi niedrigste europäische Damentour habe ich mich angemeldet und bin dann so ein bisschen blauäugig da einfach mal hingefahren, habe gesagt, ich guck mal.
Hallo, hier bin ich.
Na?
Ich bin die Neue.
Genau. Ja, es war ein bisschen komisch, weil mein erstes Turnier, es war in Schweden. Und das, da bin ich alleine hingefahren. Es war so, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen, dann bin ich da hingekommen und alle wussten ja schon so, wie es so läuft. Und ich war irgendwie völlig noch so, okay, hallo. Also, was mache ich jetzt? Und wie läuft das eigentlich so ab? Und das war so ein bisschen, war schon aufregend. Brauchte auch meine Zeit, um mich so ein bisschen daran zu gewöhnen, dass natürlich da irgendwie alles neu ist. Aber es war irgendwie etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Wie alt warst du dabei, als du nach Schweden gefahren bist? Musst du ja schon 18 gewesen sein, auf jeden Fall.
Ja, da war ich, ich habe, glaube ich, noch so 2 Jährchen gebraucht, um mich irgendwie gut runterzuspielen, dass ich halt Profi werden kann. Boah, da müsste ich, glaube ich, so, ich bin mit 18 von der Schule runter, 20?
Anfang 20 irgendwie.
21, genau.
Und was ist dann passiert? Hol uns mal so, also kannst jetzt gerne ein paar Jahre so vorspringen.
Ja, dann habe ich ein paar Jährchen diese Tour gespielt, die quasi die zweite europäische Damentour. Bin dann durch ganz Europa so ein bisschen getingelt und habe halt gespielt. Und die Tour dient ja quasi dazu, sich zu qualifizieren für die höchste europäische Damentour, die es dann gibt. Und ja, dann ne, ging es halt einfach um Spielpraxis, um Erfahrungen und immer so weiter spielen, trainieren. Das war halt immer so ein bisschen, im Sommer halt viel Turniere gespielt, im Winter dann an der Technik gearbeitet und nächstes Jahr wieder los. Und es ging halt viele, viele Jahre. Und dann kam tatsächlich irgendwann der Sprung, dass ich es auf die erste Tour geschafft habe, was ja immer mein Ziel war. Und ja, da treibe ich mich ein bisschen rum dann.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt als auch neue Golferin auf so europäische Turniere kommst? Wie ist die Stimmung unter den Golferinnen? Ist das so sehr offen und so sehr, jeder freut sich irgendwie, sich kennenzulernen und ist wieder eine Neue? Oder ist es mehr so Zickenkrieg und Ellbogenkultur?
Meinst du, wenn man ganz neu ist oder wenn man jetzt quasi jedes Jahr wieder einfach dahin geht, wo man vorher auch war?
Ich höre da einen Unterschied raus, also gerne beides.
Nee, tatsächlich, also am Anfang, als ich das erste Jahr da war, bei der ersten Tour, da war es für mich noch so ein bisschen, ich kannte halt niemanden. Bin da ja auch, ehrlich, meine Verena habe ich da ja auch kennengelernt, quasi auf der zweiten Tour. Mit der reise ich natürlich dann sehr viel. Das heißt, an die habe ich mich so ein bisschen dran gehängt, weil sie ab und zu, glaube ich, schon mal ein bisschen LET gespielt hat, also die Tour. Und dann war es für mich so ein bisschen, okay, ich lerne die Leute ja eh alle kennen und dann war es völlig in Ordnung. Ne, du bist so ein bisschen Neuling und ne, dann fragen die, wo kommst du denn her? Und das war alles noch völlig entspannt. Und für mich halt auch super aufregend, weil ich das ja auch so nicht kannte. Von daher war ich auch sehr viel mit mir selbst beschäftigt tatsächlich. Und so sonst eigentlich, also du hast natürlich dann immer Leute, die, das hast du ja im normalen Leben auch, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt mit denen meine 5 Stunden auf dem Golfplatz verbringen muss, geht auch geiler. Und dann hast du natürlich andere, wo du sagst, ah cool, habe ich voll Bock drauf. Es ist schon Konkurrenzkampf, logischerweise. Ne? Jeder will natürlich gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, da ist jetzt Zickenkrieg die ganze Zeit. Also es ist wirklich, natürlich sind alle irgendwie darauf bedacht, dass sie natürlich selber irgendwie gut spielen und gibt es die eine oder andere Unstimmigkeit, gibt es natürlich. Und da kann man den einen mal mehr riechen als den anderen, aber letztendlich ist es tatsächlich eigentlich recht angenehm, muss man sagen.
Okay, also wie an einem normalen Arbeitsplatz in einem Büro irgendwie auch, den einen magst du mehr, den anderen weniger und trotzdem hat man irgendwie Berührungspunkte.
Ja, und wenn, ich sag mal, und wenn du halt die einen nicht dann so magst, dann redest du halt auf der Runde mit denen jetzt nicht so viel. Also ich meine, es ist aber meistens nicht so, dass du dich dann da anzickst und irgendwie. Ist bis auf jeden Fall bis jetzt noch nie vorgekommen. Keine Ahnung, was kommt, aber.
Jetzt, wo ich danach gefragt habe.
Ja.
Das liefern wir dann als Geschichte einfach nach, irgendwie in
Ja,
den
ja.
Stories. Das heißt, du hast jetzt eben schon gesagt, ne, im Sommer warst du viel auf den Turnieren unterwegs, im Winter hast du vor allem trainiert und das war so die Routine, die du bei hattest. Was hat sich neben diesem, ich sag mal, neben der Spielroutine, weil man muss ja dazu sagen, du bist jetzt auch selbstständig unterwegs, ist ja keiner, bist ja nicht angestellt in irgendeinem Club oder irgendwas. Inwieweit musstest du dich um so Sachen wie Sponsoren, Presse und irgendwie sowas kümmern?
Letztendlich muss man, wenn man kein Management hinter sich hat, muss man sich darum quasi selbst kümmern. Ich hatte mein Papa früher, der hat sich viel um meine Flüge gekümmert, dass er das so ein bisschen organisiert und gesagt, okay, ich nehme dir das ab. Ne, sag mir nur, wann du halt losfliegen willst und wieder zurück und was der Plan ist. Dann hat er das quasi für mich übernommen. Mittlerweile, also er guckt zwar immer noch so nach Flügen und sagt immer, guck mal hier, ich habe noch was Günstiges gefunden. Aber jetzt mache ich das eigentlich komplett selbst, würde ich mal sagen.
Passieren
Also,
lassen.
ja, kann ich ja auch nicht bezahlen. Nee, aber es ist dadurch, dass ich natürlich auch nicht jetzt alleine reise, sondern halt immer mit Verena zusammen, ist es natürlich einfacher, das zu koordinieren, wenn wir halt sagen, okay, ne, wenn ich dann mal nicht meinem Papa dann sage, hier. Also Verena fliegt dann und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, das irgendwie mit ihm zu koordinieren. Und dann machen wir es quasi, telefonieren wir meistens und sagen, okay, wann fliegen wir wohin, wann buchen wir die Airbnbs, dass wir dann halt sagen, ne, wir sprechen uns ab, damit das irgendwie passt, auch mit den Kosten und dem Auto quasi. Also es ist eigentlich ja eine Sache, die man tatsächlich selbst macht.
Das heißt, ihr kümmert euch, was du jetzt auch gesagt hast, Anreise, Unterkunft, das sind alles Sachen, die jetzt nicht irgendwie zur Verfügung gestellt werden, sondern wo ihr jedes Mal guckt, wo kommen wir irgendwie unter, wie kommen wir dahin, wie machen wir das?
Ja, es werden tatsächlich Hotels angeboten meistens. Es sind dann diese Official Hotels, wo du dann sagst, okay, die machen halt irgendwie so eine Special Rate. Aber es ist tatsächlich meistens so, dass die natürlich trotzdem relativ teuer sind. Und wenn du dir halt irgendwie Airbnbs anguckst und ne, das ein bisschen vergleichst, dann merkst du schon relativ schnell, okay, es ist einfach halt viel, viel günstiger, auch wenn du halt zusätzlich noch ein Auto buchst. Es sei denn, du bist halt irgendwie so in so, also jetzt war gerade wieder Kenia, da buchst du dir natürlich kein Airbnb, sondern dann sagst du, okay, ich nehme das offizielle Hotel, weil alles andere ist halt Unsinn und gefährlich und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Aber wenn es sich einrichten lässt, nehmen wir tatsächlich Airbnbs und ja, sagen halt, okay, die Kosten sparen wir uns dann.
Kannst du uns einen kleinen Abriss geben, wo du überall auf dieser Welt schon Turniere gespielt hast? Gibt es irgendeinen Kontinent, auf dem du noch nicht warst? Nee, ne?
Aber fragst du mich?
Ich glaube nicht. Also
Also
Afrika warst du in einigen
ja,
Orten.
ich war in Australien. Ich war in Saudi-Arabien war ich. Das war das erste Mal. War auch spannend. Ansonsten bin ich natürlich viel in Europa unterwegs. Also ne, ist also halt viel Schweden. Ich war in Finnland, Tschechien. Also alles irgendwie so ein bisschen Wildwesteuropa. Australien war tatsächlich bis jetzt die längste Reise, die am weitesten weg war. Gut,
War das
Südafrika,
dann
ne?
für eine Tour?
Das war auch die erste Damentour, also die Ladies European Tour, schimpft sie sich. Genau, also ich komme schon relativ viel rum. Und ja, sowas wie Thailand und so würde mir noch fehlen.
Naja, stimmt. Und in den USA hast du jetzt auch nicht Turniere
Nee,
gespielt,
da habe ich
sondern nur
quasi,
trainiert.
doch, da habe ich Turniere gespielt, aber es war eine andere Tour.
Naja.
Es war halt eine amerikanische Tour. Und ja, aber da ist die European Tour, fliegt da nicht hin.
Logischerweise.
Naja, die European Tour war ja auch in Australien,
Ja, das
also.
habe ich mich auch gerade gefragt, aber das ist, ja, nee, ist nicht naheliegender als die USA, aber gut.
Nee, die machen das auch tatsächlich, sie heißt quasi so, aber die sind jetzt nicht gebunden an Europa oder so. Die haben, ich sag mal, Australien hat sowieso noch auch eine eigene Tour, aber das ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen.
Ja, so tief wollen wir jetzt auch gar nicht einsteigen.
Nee.
In das ganze Fachgesimpel.
Nee.
Kann man denn eigentlich, wenn du jetzt, du hast vorhin gesagt, so in Deutschland gibt es so 15 Poetten, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dann da auch so ein, gibt es sowas wie ein Ranking in Deutschland und kann man jetzt sagen, auf welchem Platz du bist?
Keine Ahnung, ich glaube, es gibt kein Ranking in Deutschland. Es gibt ja eine Weltrangliste. Frag mich nicht, wo ich da stehe.
Nicht Platz 1.
Also, nein. Nee, kann man tatsächlich so nicht sagen. Also, es ist natürlich, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gegoogelt. Also,
Aha.
ich glaube wirklich, so eine Rangliste in Deutschland gibt es nicht. Aber vielleicht lüge ich jetzt auch. Aber es ist natürlich schwierig, also viele, viele Deutsche spielen oder einige Deutsche spielen halt auch in Amerika auf der Tour. Das ist natürlich ein ganz anderes Punktesystem, sage ich mal. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie viele Turniere du spielen kannst. Dementsprechend kriegst du halt Punkte. Wenn du keine Turniere spielen kannst, kriegst du natürlich keine Punkte, ne? Ist dann immer so ein bisschen. Heißt jetzt nicht, wenn jemand viele Turniere spielt, dass er direkt besser ist. Nur, dass er halt auf jeden Fall die Möglichkeit hat, auf mehr Punkte zu bekommen.
Sonst
Danach.
nichts zu tun hat in seinem
Ja.
Leben. Weil da kommen wir nämlich zum heutigen Tag sozusagen. Du bist ja jetzt nicht mehr nur, also bist ja trotzdem noch Golfprofi, aber man kann ja inzwischen auch mit dir zusammen trainieren und arbeiten, weil du als Trainerin unterwegs bist. Was hat dich denn dazu bewegt?
Das war tatsächlich so ein bisschen aus der Geldnot heraus.
Jetzt kommen wir zu den ehrlichen
War
Punkten.
so ein bisschen, es lief teilweise nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Es war dann, ich habe mich doch länger auf der zweiten Tour aufgehalten, als ich es geplant und gewollt hatte. Man muss dazu sagen, dass es auf der zweiten Tour tatsächlich nicht wirklich viel Geld gibt. Da steckst du halt unfassbar viel Geld rein, aber kriegst halt nicht so viel. Und dann war es irgendwann so der Punkt, wo ich sage, okay, ich muss jetzt mal gucken, wie ich irgendwie an Geld komme, damit ich das quasi weitermachen kann. Und ich sag mal, naheliegend für mich war dann, okay, ich will mich im Golfbereich, also so eine Weiterbildung im Golfbereich ist ja dann auch nicht schlecht für mein eigenes Training auch. Und dann habe ich quasi diese Ausbildung als Golftrainer angefangen. Normalerweise geht sie 3 Jahre, ich habe sie quasi verkürzt auf 2, und dient jetzt so ein bisschen dazu, dass ich sage, okay, ich trainiere halt und wenn ich meine Pausen mir einräume, dann arbeite ich und dann kann ich halt so ein bisschen mein Geld aufstocken und damit auch so ein bisschen meine Reisen finanzieren.
Und dein Wissen weitergeben, natürlich.
Ja,
Ganz
natürlich.
wichtig.
Also mittlerweile, am Anfang ging es halt nur darum, dass ich sage, okay, ich brauche ein bisschen Geld. Aber ich habe auch gemerkt, dass mich das halt super nach vorne bringt für mein eigenes Spiel, weil du natürlich viel mehr verstehst, was da passiert. Und dadurch, dass ich natürlich so viel weg bin und ja auch nicht immer meinen Trainer dabei habe, verstehe ich jetzt viel besser, was da eigentlich wie passiert und wie man das alles macht. Und deswegen ist es mittlerweile so, dass mir das tatsächlich Spaß bringt, anderen Leuten zu helfen bei ihrem Golfspiel. Und dass sie halt sagen, ah cool, letzte Woche war ich ja da, da haben wir das und das gemacht und es hat sich irgendwie, kam was Gutes bei raus.
Spannend, ja. Also das anderen zu erklären, dir dann nochmal das irgendwie so das theoretische Wissen ja irgendwo auch nochmal mitzugeben, ne?
Ja, manchmal denke ich mir dann so, hatte ich halt selber vielleicht ein Schwungproblem, wo ich mir nicht ganz weiterhelfen konnte und dann habe ich das irgendwie meinem Schüler erklärt und dann dachte ich mir so, warte mal, eigentlich ist das ja für mich auch nicht so schlecht.
Ich kann das selber mal probieren.
Ja, und das war wirklich teilweise ein bisschen beängstigend, weil es so simple Sachen waren. Und da dachte ich mir so, das fand ich interessant.
Ja, spannend, da bist du schon so tief irgendwie in deinem Spielrhythmus ja auch drin. Du hast ja auch so eine Gewohnheiten, die man sich ganz natürlicherweise aneignet, da dann nochmal irgendwie so die Vogelperspektive zu bekommen. Was mich jetzt noch, bevor wir irgendwann, ich könnte wahrscheinlich noch 3 Stunden Fragen stellen. Ich glaube, die halbe Stunde haben wir schon überzogen, aber ist egal. Was, glaube ich, noch ganz spannend ist, also der eine Punkt, du hast es eben schon gesagt, auf der zweiten Tour verdient man nicht wirklich viel, sondern steckt deutlich mehr rein. Wie sieht das auf der ersten Tour aus? Kannst du da so eine Hausnummer nennen, wenn du jetzt wirklich auf dem ersten Platz bist, wie da so ein Preisgeld dann auch aussieht, dass man mal so eine, also reden wir da von 5.000 Euro, von 10.000 oder 100? Oder alles nicht?
Alles nicht.
Okay.
Also, ich
eine
sag mal so,
Million.
Ja. Nee, da müsstest du dann zu den Männern, da würdest du es geben. Ja. Bei den Frauen gibt es das nicht.
Das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr.
Also, wenn du so, ich sag mal, das Standardturnier, wenn du gewinnst, kriegst du so um die 45.000. Es ist natürlich dann Abstufung. Du kommst allerdings nur ins Geld, wenn du auch in die dritte Runde es schaffst. Das heißt also, wenn du quasi nur 2 Runden spielst und dann zu schlecht bist und eine gewisse Anzahl, also nicht unter den Top 60 bist, darfst du die dritte Runde nicht mehr spielen und dann kriegst du kein Geld. Das heißt, wenn du dann aber die dritte Runde spielst und letzter wirst, kriegst du, glaube ich, auch nur so 700 Euro. Mhm. Also du kriegst da deutlich mehr raus, das stimmt. Hast teilweise aber auch mehr Kosten, weil du natürlich, ne, wenn du halt viel mehr reist und solche Sachen wie Südafrika, Australien sind natürlich deutlich teurer und hast auch ein bisschen mehr Ausgaben.
Spannend. Also bist du noch keine Millionärin durchs Golfen geworden?
Nein.
Nur im Herzen.
Nur im Herzen. Immer. Schon immer im Herzen gewesen.
Immer. Oh, da könnte ich jetzt andere Geschichten erzählen. Das machen wir vielleicht mal in einer anderen Podcast. Ja. Weil ich nicht weiß, ob das jemals an dir empfiehlt. Schön, wie rot ich jetzt werde. Herrlich.
Ja.
Ja. So, wie kriegen wir jetzt wieder den Bogen? So, eine Frage habe ich noch. Gab es einen Moment in den letzten 10 bis 12 Jahren, wo du dir gedacht hast, auf gar keinen Fall, niemals wird das was werden? Was habe ich mir hier eigentlich gedacht?
Das gab es nicht nur einmal tatsächlich. Also, schön, dass du nur einmal sagst. Aber nee, gefühlt hast, also weiß ich nicht, im Sport ist es ja irgendwie immer so, dass du super viele Niederlagen irgendwie hast, um dann irgendwann mal dazu zu kommen, dass dieses eine Ereignis kommt, wo du sagst, ah, deswegen mache ich die ganze Scheiße. So. Und das habe ich, keine Ahnung, wie oft ich jetzt schon gedacht, das kann ich, glaube ich, gar nicht zusammenzählen. Also wirklich mehrmals im Jahr stehst du da und denkst dir so, warum tue ich mir das eigentlich an? Weil, ne, ist die ganze Zeit, du arbeitest halt so viel, du steckst da so viel Zeit und Geld rein und das ist wirklich deine Leidenschaft und dann kriegst du letztendlich irgendwie nicht so richtig was bei raus und erreichst nicht das, weil, also ich meine, die Masse ist natürlich auch viele Mädels da. Und du weißt eigentlich, du kannst es, aber es zeigt sich nicht. Und dann musst du halt immer wieder, es ist immer wieder das Gleiche, du musst jedes Mal wieder sagen, komm, du schaffst das schon. Aber dieses Zurückfallen ist tatsächlich passiert mehrmals im Jahr. Also es ist schon mental schwierig.
Deswegen ist ja auch gut, dass du jemanden wie Verena dann an der Seite hast, die das genauso versteht, weil ne, wir können zwar drüber reden irgendwie, aber erstens bin ich nicht so bewandert im Golf, ich arbeite daran und zweitens bin ich halt kein Profi, das ist nochmal was anderes. Also mental auf jeden Fall eine große Herausforderung auch.
Ja, also ich würde sagen, finanziell und mental ist das tatsächlich das, also das ist am meisten, dass man sagen würde, okay, sollte man sich gut überlegen, ob man der Typ dafür ist. Weil ich würde mal sagen, bei so einem normalen Job, was auch immer man jetzt als normalen Job betiteln möchte, aber ist es halt so ein bisschen, ja, du hast halt nicht, ich glaube nicht, dass du da so krasse Up and Downs hast. Ne? Du musst halt schon dich irgendwie immer selber pushen, du musst irgendwie schon gucken, dass du halt natürlich auch finanziell irgendwie über die Runden kommst. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn du halt jemanden da hast, der genau das Gleiche macht und genau die gleichen Up and Downs hat wie du selbst und dass du halt ein bisschen darüber sprechen kannst. Es geht natürlich vielen so, aber ja, kannst halt auch nicht mit jedem darüber so richtig gut sprechen. Das ist tatsächlich so.
Ja, und ich meine, in einem normalen Angestelltenverhältnis ist, dann kannst du auch einen Kacktag haben und dein Gehalt ist nicht davon abhängig, ne? Wenn du nicht performst auf dem Platz, irgendwie die Schläge versemmelst und bist dann, ne, nicht in der dritten Runde und so, da hängt ja einfach super viel dann an der Performance auch dran, ne? Du hast jetzt eben gesagt, es gibt irgendwann diesen einen Moment, wo man dann weiß, ah ja, dafür mache ich das. Was war der denn bei dir?
tatsächlich war es der Moment, als ich auf die erste Tour geschafft habe. Das war das Jahr, da habe ich, es war ein sehr gutes Jahr für mich, da habe ich quasi meine Ausbildung erfolgreich beendet im Oktober und habe dann im Dezember quasi meine Tourkarte mir erspielt für das darauffolgende Jahr. Und da wusste ich dann ganz genau, okay, diese 9 Jahre, die ich das gemacht habe und Tränen, Schweiß, Blut und alles irgendwie reingesteckt habe, hat sich genau dafür gelohnt.
Oh. Guck mal, das ist doch ein schöner Abschluss, bevor ich jetzt noch 10 weitere Fragen stelle. Würdest du, wenn du das alles rückblickend wüsstest, dich nochmal dafür entscheiden?
Ja.
Gute Antwort.
Also ich würde auf jeden Fall ein bisschen was wahrscheinlich anders machen, aber man lernt natürlich auch aus seinen Fehlern. Aber die Entscheidung, das zu machen, war schon die richtige.
Und wenn ich jetzt ein blutiger Golfanfänger bin und dieses Jahr unbedingt meine Platzreife machen möchte, wo soll ich dann hingehen, damit ich mit dir trainieren kann?
Zum Golfclub Treudelberg. Der ist in Poppenbüttel, also Richtung genau, Flughafen.
Ja. Ist das noch? Ist nicht mehr Hamburg, aber ja, da oben.
Doch, ist Hamburg.
Poppenbüttel? Okay, ja.
Ja, auf jeden Fall in Hamburg. Und genau, da kann man Platzreife machen, da kann man Einzelstunden buchen. Und genau, da kann man sich vorbereiten lassen von mir, dass man die Platzreife schafft.
Na, guck mal einer an.
Na, ich warte ja noch auf dich.
Ja, ich weiß. Ich bin ja noch im Ausland, wie du vielleicht weißt. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe noch ein bisschen Schonungszeit. Aber ich mache das dieses Jahr, von daher. Ja. Das habe ich jetzt öffentlich auch nochmal gesagt. Also muss ich.
Guck mal, jetzt haben wir das hier auch
festgehalten, ja. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du potenziellen Golfanfängern, ich glaube, es hört niemand diesen Podcast, der 12 ist und sich überlegt, Profi zu werden. Deswegen vielleicht eher potenziell Menschen, die Interesse an Golf haben oder vielleicht auch immer noch denken, ja, Golf ist ja gar kein richtiger Sport. Was würdest du denen sagen?
Ich würde einfach mal ausprobieren, tatsächlich. Also es gibt ja, Golfclubs haben jetzt ja super viele diese Schnupperkurse, wo man teilweise halt auch gar nichts bezahlen muss. Da kriegt man Schläger gestellt, da hat man dann halt irgendwie seine Gruppe, da geht man dann mal hin, schnuppert da so ein bisschen rein und sagt so, ah, das gefällt mir oder nicht, weil es ist tatsächlich so beim Golf, entweder findest du es halt richtig scheiße oder du irgendwie sagst du halt, okay, das Golffieber hat mich gepackt und jetzt habe ich richtig Bock. Und das ist tatsächlich, merke ich auch bei den Schnupperkursen, die ich so mache, das ist wirklich, also es gibt fast nichts dazwischen. Leute sagen, ah geil, jetzt komme ich und dann komme ich nächste Woche nochmal und hier und ich kaufe mir direkt was. Oder die Leute sagen so, ja, war nett, aber nein, danke. Daher einfach mal machen, wirklich mal, weil das ist ja auch eine Sportart, das jetzt, ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht so alltäglich, wo man jetzt sagt, was können wir mal machen, lass mal golfen gehen. Einfach mal was machen, was man vielleicht selber nicht von sich erwarten würde, was einem Spaß bringen könnte. Wer weiß, vielleicht kommt das Golffieber ja vorbei.
Oh, das ist der Titel, glaube ich, der Podcast-Folge. Das Golffieber kommt vorbei. Voll schön. Ja, ich glaube auch, ich habe ja auch lange irgendwie, ich war ja damals, als wir 17 waren, war ich ja mal mit dir auf dem Platz und habe nur irgendwie Löcher in die Erde gehauen und dachte mir, was soll der Scheiß, nie wieder. Und dann habe ich es ja doch nochmal ausprobiert. Ich würde jetzt, weiß noch nicht, ob mich das Fieber schon so gepackt hat, aber ist auf jeden Fall jetzt kein Sport, wo du sagst, Naturtalent kann nicht sofort, sondern es braucht halt auch einfach viel Technik, üben, wieder irgendwie damit umgehen, dass man halt nur Löcher in den Boden haut und trotzdem sagen, ich komme noch mal wieder.
Und genau das ist nämlich der Reiz, ne? Wenn du sagst jetzt, ich hau halt die ganze Zeit nur und dann hast du aber halt vielleicht einen, wo du sagst, oh, der ist es. So, ja. Und dann ist es da. Dann sagst du, okay, den will ich noch mal. Und dann haust du wieder 15 Mal die Löcher in den Boden und dann kommt wieder einer und sagst, aha.
So muss ich das anfühlen.
So ist es. Außerdem bist du jetzt ja auch, hast ja keinen Ballsport gemacht früher, oder? So, du hast ja, das ist ja nicht gewohnt, mit dem Schläger und dem Ball irgendwie umzugehen. Das hilft, also ist schon, also sag mal, hilft es, wenn es jemand gemacht hat, wenn jemand schon mal so ein bisschen irgendwie mal mit einem Ball was zu tun hatte, aber es ist jetzt nicht unmöglich, das zu lernen, wenn man es nicht gemacht hat.
Also ist noch Hoffnung für mich da.
Ja, ich habe noch große Hoffnung.
Oh, Gott sei Dank. So, ihr habt das alle gehört. Ich finde, wir machen einfach daraus einen Golf-Podcast, wird dann so regelmäßige Updates geben vom Golfplatz, wie du mich anschreit, weil ich wieder nicht getroffen habe. Nein, sie ist eine sehr geduldige Trainerin. Ich durfte dessen ja schon eine Erfahrung machen. Also so.
Du musst immer sehr viel loben, habe ich gelernt. Ja, das war super. Jetzt noch mit dem Ball.
Jetzt noch mal mit einem Schläger. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns an deiner Reise hast teilhaben lassen. Auch ich fand das sehr interessant. Ich finde es ganz schön, dass wir das jetzt hier so für die Ewigkeit im Internet festhalten, deine Reise. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes auch deine Webseite verlinken, damit wir dann auch up to date bleiben können. Und wahrscheinlich dein Instagram-Profil.
Ja. Bei Facebook bin ich nicht mehr. Also wenn du das machst, dann... Also ich bin schon auf Facebook, aber ich nutze es nicht.
Nein, mach nicht sowas. Unsere Chatverläufe. Ja, oh Gott. Nein, ich dachte nur, wenn jetzt jemand aus Hamburg ist oder mal nach Hamburg kommt und Interesse daran hat, mit dir zu trainieren, braucht man ja irgendwie eine Kontaktmöglichkeit.
Genau.
Das war der Gedanke. Ja, da seht ihr mich dann beim Hacken ins Grün.
Ja. Ich freue mich darauf.
Ich freue mich auch darauf. Ich danke dir und wir sagen bis bald und tschüss.
Tschüss.